Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Eins kann ich dir versprechen, diese Folge ist anders als alle anderen. Warum? Dazu gleich mehr. Zuerst verrät uns ein Blick auf den Kalender, dass sich das Jahr 2019 dem Ende neigt. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du an manchen Stellen mitbekommen, was ich jedes Jahr an Silvester mache, um das vergangene Jahr konstruktiv Revue passieren zu lassen und mit Zuversicht ins neue Jahr zu starten. Da ich von oberflächlichen Neujahrsvorsätzen nicht so viel halte, nehme ich mir zum Jahresende bewusst Zeit und gehe mit mir in Klausur. Ich mache quasi einen Workshop mit mir selbst. Dieser Workshop besteht aus 6 Fragen. Was das für Fragen sind, darüber habe ich einen kurzen Blogbeitrag geschrieben, den ich morgen, das ist der 30. Dezember, auf LinkedIn, Instagram und meiner Webseite veröffentliche. Schau doch gerne mal vorbei. Vielleicht hilft das ja auch dir dabei, das eine oder andere im neuen Jahr anders zu machen.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Weil wir uns also mit Beziehungen zu Menschen auseinandersetzen, wie diese in der heute sehr schnelllebigen Zeit spielerisch gestärkt werden können. Und das Ganze heißt Sondermoment.
Also mir fiel es schwer, nicht ernst genommen zu werden, weil ich Model bin. Nur weil ich den Job mache, heißt das nicht, dass ich dumm bin. Und das ist das, was dahinter steckt. Das Vorurteil, Models sind dumm.
Was hast du gern gemacht, als du jung warst, wozu du heute nicht mehr kommst? Das ist für mich eine sehr emotionale Frage.
Und an den Gesprächsausschnitten kannst du jetzt schon erkennen, dass diese Folge anders ist. In Folge 101 hast du erstmals mitbekommen, dass ich mit meinem Gast, in diesem Fall war das Sabine Askodom, ein kleines Kartenspiel gespielt habe, um sie an der Hotelbar besser kennenzulernen. Ich erzähle dann immer kurz von dem Startup-Sondermoment aus Berlin, dessen Gründerin ich vor kurzem kennengelernt habe. Und da ich gute Fragen mag, werde ich dieses spielerische Gesprächselement in Zukunft häufiger einbauen. Deswegen dachte ich mir auch, ich lade doch die Person einfach mal in meinen Podcast ein, die sich das Kartenspiel ausgedacht hat. Ich freue mich also, dass du heute Susanne Leiding von Sondermoment kennenlernst. Susanne und ich haben uns kurz vor Weihnachten in Berlin verabredet, um das besagte Kartenspiel zu spielen. Abwechselnd ziehen wir in dieser Folge also eine Karte und du erfährst dabei so einiges über uns. Zum Beispiel, wofür ich mich früher geschämt habe und was der beste Ratschlag ist, den ich je bekommen habe. Oder was für Susanne eine gute Reise ausmacht und welche Fähigkeit sie gerne besitzen würde. Mit anderen Worten, eine Sonderfolge voller Sondermomente. Viel Spaß beim Zuhören und ein frohes neues Jahr. Susanne, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Aaron, danke, dass ich da sein kann.
Sehr gerne, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch über deine Gastfreundschaft hier in Berlin. Das Schöne ist ja, dass dieses Gespräch anders wird, weil ich mich quasi nicht vorbereitet habe. Du dich natürlich auch nicht. Wie sollst du dich auch vorbereiten? Und warum, wieso und weshalb das Gespräch anders wird, das werden wir gleich herausfinden. Gleichwohl beginnt auch dieses Gespräch mit dem üblichen und obligatorischen Steckbrief. Mhm. Dein Name?
Susanne.
Dein Alter?
28.
Deine Heimat?
Meine Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle und da, wo auch mein Herz ist. Und ich bin woanders aufgewachsen, aber gerade ist es definitiv Berlin.
Deine Geschwister?
Ich habe 3 Geschwister, eine ältere Schwester, Julia, eine Zwillingsschwester. Dann, wir sind die Zweiten, Sabine und einen jüngeren Bruder Christian.
Dein Vorbild?
Mein Vorbild, ich habe oft über die Frage nachgedacht, was so ein Vorbild ist tatsächlich. Und für mich ist es nicht die Person, glaube ich, die ich haben würde und da bezeichnen würde, sondern es sind Personen, die einfach sich selbst verwirklichen, die einen gewissen Impact erzeugen und die einfach für Dinge stehen und diese dann auch umsetzen und erreichen und andere einfach mitreißen. Und das können Leute sein wie Elon Musk oder eine Sarah Blakely, die ich total begeisternd finde und die einfach Menschen auch mitreißt, oder auch ja Personen, die hier in Deutschland auch Dinge vorantreiben und einfach andere inspirieren, Dinge weiterzumachen. Und das sind für mich Unternehmerinnen, aber auch Mütter, die in verantwortungsvollen Positionen arbeiten und einfach ihren Alltag meistern und sich um ihr Baby kümmern, was das Unternehmen ist oder den Job und den Beruf und was sie da ausüben, aber auch ihre Kinder und ihren Partner noch alles in einen, ja.
Alles unter einen Hut
bringen. Alles unter einen Hut bringen, genau, richtig.
Sarah wie?
Sarah Blakely.
Kenne ich nicht, noch nie gehört. Was macht sie?
Das ist die Gründerin von Spanx. Das ist in den USA ein Unternehmen. Spanx macht, angefangen hat es mit so einer, ja, Hose, die den Bauch unter Kleidern versteckt.
Ah, okay.
Und dafür sorgt, dass Frauen sich wohlfühlen, egal wie sie sind oder wie sie agieren. Und dafür Unterwäsche geschaffen, die das ermöglicht und jetzt immer weiter daran aufbaut mit Leggings. Und ich glaube, jetzt hat sie so Überzüge, würde ich es nennen. Und sie hat einfach, Family und Mann, bringt alles unter Hut und geht mit einer wahnsinnigen Begeisterung an alle Sachen ran und reißt auch alle in ihren Bann, wenn man mal ihre Instagram-Story mitverfolgt, und zeigt es auch noch. Und man fragt sich eigentlich, wie bekommt sie das eigentlich hin? Und ist wahnsinnig toll anzusehen.
Nehmen wir an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Du kennst das Szenario. Was würdest du trinken?
Ich würde, also wenn es ein Freitag ist wie heute, würde ich einen Pimst trinken.
Pimst, was ist das nochmal? Wie setzt er sich nochmal zusammen?
Pimst, also das ist so ein Kräuterlikör. Und Pimst Cup ist dann so ein Cocktail, der daraus gemixt wird.
Stimmt, das ist aber eigentlich so ein Shot, ne? Pimst.
Genau, also es wird dann noch gemixt mit, was ist es, Ginger Ale meistens. Mhm. Und dann kommt Gurke rein und Orange. Und ich mag einfach, ja, Kräuter, Gurke, ja. Das
Salat im Cocktail, also.
Genau. Okay. Also es ist auch gesund.
Nehmen wir an, ich säße auch an dieser Bar. Ich würde wahrscheinlich keinen Pimst trinken, sondern den üblichen Weißwein, aber wahrscheinlich heute immer noch den Ingwertee, weil mein Hals immer noch so ein wenig belastet ist. Mhm. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Ich würde, also wahrscheinlich, wenn du einen Ingwertee bestellen würdest, würde ich ja auch kein alkoholisches Getränk nehmen, weil alleine würde ich den nicht trinken. Dann würde ich mich darüber unterhalten, wer du als Mensch bist, weil mich einfach Geschichten interessieren, was andere Menschen tun und wie sie vorgehen und wie sie selber auch alles managen können, um davon zu lernen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mit einer unüblicheren Frage anfangen, wie man es wahrscheinlich gewohnt ist. Also ich würde nicht direkt über den Beruf sprechen, wenn man an so einer Bar sitzt, sondern dich fragen, was das Highlight der Woche für dich war oder wofür du diese Woche besonders dankbar bist.
Das ist eine schöne Frage. Die würde ich dir beantworten und würde dich im Anschluss fragen, du stellst ja komische Fragen, was machst du denn so beruflich?
Genau, eigentlich ist ja die Situation, nicht über seinen Beruf an der Hotelbar zu sprechen, aber ich würde natürlich auch auf die Frage eingehen. Und ich würde dir sagen, dass ich zwei Dinge mache. Und die eine Sache ist, dass ich jetzt bestimmt seit knapp 8 bis 10 Jahren sogar schon in der Finanzbranche arbeite, also immer im Financial Services Bereich tätig bin und war und klassisch mit einer Bankausbildung angefangen habe. Und dort einfach gelernt habe, wie Bank von innen tickt und vor allem aber auch, wie Kunden in Bezug auf Finanzthemen ticken. Und das ist ein sehr emotionales Thema, sehr sensibles Thema. Und ich ihnen damals beigebracht habe, wie eigentlich das Online-Banking funktioniert. Und da hat es gerade so angefangen, dass sich die Menschen damit mehr beschäftigt haben. Und da wurde das auch noch, ich glaube, heute sogar noch als Produkt angesehen, was verkauft wurde an den Kunden, was ziemlich witzig ist. Aus meiner Sicht jetzt, weil im Grunde ist jetzt, arbeite ich in einer Online-Bank und da ist im Grunde nichts anderes verfügbar. Und nach der Ausbildung bin ich nach London gegangen ich wollte einfach nochmal was Neues von der Welt sehen. Und es war mir, ich bin aufgewachsen in der Nähe von Nürnberg. Da hatte ich die Ausbildung gemacht und es war sehr, ja, es war sehr klein für mich. Und habe es einfach versucht, nach London zu gehen. Es hat geklappt und habe da eine Zeit lang gearbeitet und damals auch meinen Ex-Freund dort gehabt und bin dann nach Frankfurt gegangen, weil unser Kunde uns damals nicht mehr bezahlen konnte und mein Chef hat irgendwann gesagt, du, 3 Monate sind's noch und dann müsstet ihr gucken, was es ist. Also es war ein sehr kleines Unternehmen, wir waren 3 Leute für meinen Chef, eine Kollegin und ich. Und damals haben wir Marketing für einen Investmentfonds in Deutschland gemacht und ausländische Investoren für diesen Fonds akquiriert. Dadurch, durch die Streitigkeiten, die da entstanden sind, habe ich Kontakt zu einer Anwaltskanzlei in Frankfurt gehabt, wo die Partnerin mich dann kennengelernt hat schon dadurch und mich gefragt hat, ob ich nicht wieder nach Frankfurt oder nach Deutschland allgemein kommen möchte und für sie in einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeiten möchte. Und ja, das habe ich dann auch gemacht, weil ich mich auch parallel dazu entschieden habe, zu studieren noch und habe parallel mein BWL-Studium in London durchgezogen, was als Fernstudium aufgebaut war. Genau, in der Zeit habe ich auch noch andere Dinge in Frankfurt erkundet, weil ich 2 Jahre lang Vollzeit gearbeitet habe und 2 Jahre Vollzeit studiert habe und bin dann noch in die Wirtschaftsprüfung bei PwC gegangen und auch in die Beratung, habe da in der Digitalisierung von Banken weiter oder mehr erfahren und mich viel mit der Fintech-Szene auseinandergesetzt und allgemein auch mit dem Unternehmertum in Frankfurt, bis das Studium dann abgeschlossen war und ich nach Berlin gekommen bin, wo ich jetzt seit knapp 3 Jahren lebe mit meinem Partner zusammen und ja, in der DKB arbeite, wo ich dafür sorge, dass Menschen sich einfach mit ihren Finanzthemen auseinandersetzen können und das möglichst digital.
Das ist genau. Die eine Welt?
Das ist die eine Welt. Die andere Welt hat mit meinem Partner zu tun und die ist tatsächlich sehr konträr zu dem, was ich in der Bank tue, aber sie hat auch mit Menschen zu tun und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch ein Weg deshalb dahin gegangen, weil wir uns damit auseinandersetzen, also mit Beziehungen zu Menschen auseinandersetzen, wie diese in der heute sehr schnelllebigen Zeit spielerisch gestärkt werden können. Und das Ganze heißt Sondermoment. Und ja, unsere Mission ist es, möglichst viele Menschen damit zu erreichen, wieder in tiefergründige Gespräche zu kommen, um ja Beziehungen zu verbessern oder auch einfach mehr von anderen Menschen zu erfahren.
Und das ist eine schöne Überleitung, weil diese Folge ist quasi eine Sonderfolge voller Sondermomente. Wir haben uns ja kennengelernt vor einigen Wochen, nachdem ich das Gespräch mit Verena Pauster hatte. Und ich war ganz interessiert an dieser Schachtel voller Karten, habe mir das angeschaut und ich mag gute Fragen. So stelle ich jetzt ja auch immer das vor, wenn ich es im Podcast aufgreife und deswegen finde ich das großartig, was ihr macht. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr aufmerksam sind, haben das natürlich jetzt schon mitbekommen. Also ich glaube, Sabine Askodom war die erste Folge, wo man es hören konnte, dass ich das jetzt manchmal, wenn es die Zeit hergibt, mit einbaue, dass ich die Karten verteile und derjenige greift dann zu und dann lerne ich denjenigen an der Hotelbar noch ein bisschen ausführlicher kennen. Unser heutiges Gespräch ist, wie gesagt, eine Sonderfolge voller Sondermomente. Das heißt, wir machen heute nichts anderes, als uns diesen Karten zu widmen. Und du hast es eben im Vorgespräch auch dann schon richtig erraten. Wir spielen das Spiel. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Wie das wird, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es wird interessant und wir schauen mal, wohin so die Reise geht. Der Witz der Sache ist, wir ziehen abwechselnd. Also du ziehst eine Karte, beantwortest die und dann, würde ich eine ziehen. Genau. Dann, also wir ziehen abwechselnd Karten und oder was ist eigentlich Sinn der Sache? Soll man dem anderen seine Frage vorlesen oder liest man seine eigene Frage vor?
Das ist ganz individuell. Okay. Aber man sollte sich vorher darauf verständigen, wie man es macht.
Wie wollen wir es machen?
ich ziehe die Karte und stelle sie mir und dann beantworte ich sie.
Okay. Oder? Und dann, okay, das machen wir einfach im Wechsel.
Ja.
Und dann, glaube ich, lernt man so einiges über dich und ausnahmsweise lernen die Zuhörer auch so einiges über mich. Das kommt ja auch nicht so häufig vor.
auch mal gut,
und,
oder?
Genau, ich habe das häufiger gehört, dass das doch mal auch ganz interessant wäre. Mhm. Und deswegen machen wir das.
Sehr schön. Ich liebe ja, das Ladies Spiel first. Selber zu spielen. Okay. So.
Du hast doch mit Sicherheit auf jede Frage schon die Antwort, oder? Kennst du jede Frage?
Also,
ist das überhaupt spannend jetzt für dich?
Ich finde es total spannend. Also die Originalversion, das ist ja die, die wir gerade spielen. Wir haben ja zwei Kartensets.
Ja.
Das zweite Kartenset ist ja für Paare mit 18 Bettgeflüsterfragen. Die
ja, das wollte ich jetzt nicht spielen.
eigentlich nur mit meinem Partner. und wir haben sie tatsächlich auch erst einmal richtig gespielt an unserem Jahrestag.
Okay.
Und uns bewusst Zeit genommen und einfach mal selber dieses Spiel zu spielen. Und es war in einem Restaurant. und wir haben natürlich die 18 Fragen rausgelassen. Die kann man, wie man möchte, aber wir spielen sie zu Hause. Aber wir hatten es im Restaurant gespielt und ich war überhaupt nicht vorbereitet auf die Antworten, die er gibt, weil es wirklich, wir haben total neue Dinge voneinander gefahren. Und dann saß ich irgendwann im Restaurant, hatte Tränen in meinen Augen und ich dachte mir so, Wahnsinn, was da rauskommt und eigentlich selber entstanden ist.
Ja.
Und ja, sehr lustig. Aber gut.
Wir
jetzt beantworte ich mal diese Frage und nee, ich kenne noch nicht die Antwort zu jeder Frage tatsächlich.
Genau, einfach vorlesen und dann.
Okay, also meine Frage ist, was war deine beste Kaufentscheidung des letzten Jahres? Das ist tatsächlich ganz einfach und auch sehr witzig, aber es ist, du siehst den jetzt im Eck, die Zuhörer nicht, aber es ist der Staubsaugroboter.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen.
weil tatsächlich versuche ich, möglichst viele Dinge in meinem Leben so effizient wie möglich zu gestalten, um damit keinen Aufwand mehr zu haben, damit ich mich auf die Dinge fokussieren kann, die mir wichtig sind und die ich erreichen möchte. Und dazu gehört vor allem das Thema Haushalt. Das heißt, wir gemeinsam natürlich versuchen, die ganzen Punkte zu optimieren, wo es nur geht.
Mhm.
Und davon ist ein Thema einfach dieser Staubsaugroboter, der uns zumindest den Boden sauber hält. Und wir dann noch tatsächlich eine Putzhilfe haben, die alle zwei Wochen kommt und uns dabei unterstützt.
Gibt es so einen Bereich in deinem Leben, wo du das versuchst, wo du es schon immer versucht hast, effizienter zu gestalten und es funktioniert einfach nicht?
Effizienter zu gestalten, wahrscheinlich Sport, aber den muss man einfach machen eine gewisse Zeit lang und man kann nicht sagen, es wird kürzer. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich, wurde ja sehr modern HIIT, also diese auf kurzen Intervallen möglichst viel tun und das auch mit Krafttraining. Das gefällt mir tatsächlich auch, aber ja, ich liebe Spinning und du musst halt erstmal ein bisschen Fahrrad fahren, damit es auch einen Zweck erfüllt und deshalb, ja, kriege ich das nicht effizienter hin.
Aber auch beim Radfahren kann man ja Intervalle fahren.
Genau. Also das machen wir dann. Also ich bin immer in der Class tatsächlich. Ich fahre noch nicht draußen oder selber, weil ich will jetzt nächstes Jahr tatsächlich ein Rennrad mir kaufen, um auch mehr draußen zu machen und weil ich auch einen Triathlon nächstes Jahr oder einen Volkstriathlon angehen möchte. Aber ja, das ist das Effizienteste tatsächlich mit den Intervallen im Sport. Und man kriegt es jetzt leider nicht hin, nur 15 Minuten oder 30 Minuten zu tun und dann viele Effekte davon zu
das
sehen.
Das stimmt. Dann nehme ich auch mal eine Karte.
Jetzt bist du dran.
Ich fühle hier mal ein bisschen rum.
Die Karten legen wir dann zur Seite, oder?
Die Karten werden zur Seite gelegt. Es steht in den Spielregeln, die es nicht gibt. Doch, es gibt Spielregeln.
Doch, es gibt Spielregeln.
Es gibt
ja,
Spielregeln.
Du sollst auf jeden Fall dein Smartphone weglegen.
Die Karte habe ich letztens schon gezogen.
Nein, echt?
Ich ziehe immer dieselben Karten, das ist Wahnsinn. Welche Ansicht, Gewohnheit oder Verhalten hat in den letzten Jahren dein Leben positiv beeinflusst?
Mhm.
Ich habe diese Frage beantwortet im Gespräch mit Sabine Askodom. Ja. Für die, die das jetzt interessiert, können sich das gerne anhören. Da ich aber sehr egoistisch gerade bin, möchte ich einfach mal eine neue Karte haben. Das ist eine Gruppenfrage, die habe ich eigentlich aussortiert. Genau, da sind nämlich auch Gruppenfragen dabei. Die habe ich eigentlich rausgenommen, weil wir haben ja keine Gruppe hier. So, die Frage habe ich auch schon letztens in einem Interview.
Also aber das ist jetzt auch schwierig bei dir, ne?
Ich hab,
je nachdem, wie oft du das spielst.
Das Verrückte ist, ich habe es noch nicht oft gespielt. Ich glaube jetzt dreimal.
Mhm.
Und das waren jetzt zwei Karten, die ich schon, ich weiß auch nicht, was. So, das ist was Neues. Wenn du dich überfordert oder unfokussiert fühlst, was hilft dir, wieder auf die richtige Spur zu kommen? Unfokussiert, überfordert. Sport. Das auf jeden Fall. Also das Gefühl, an meine körperliche Grenze zu gehen und danach in die Sauna zu gehen und danach ein neuer Mensch zu sein. Das hat bei mir manchmal tatsächlich, das verändert mein komplettes Körpergefühl. Mhm. Und ich mache das manchmal ganz bewusst. Also wenn es irgendwie gab, jetzt in diesem Jahr gab es so ein paar beschissene Momente. Und es gab Tage, wo ich mir gedacht habe, so jetzt scheißegal, jetzt geht's erstmal zum Sport. Mhm. Das ist dann so meine Strategie, mich da auszutricksen. Mhm. Ja, das würde mir jetzt spontan einfallen.
Ja, ist auch spannend, dass du sagst, auszutricksen, weil ich gerade drüber nachdenke, weil du das sagst, irgendwas läuft nicht so gut und dann machst du Sport und powerst dich eigentlich noch mehr aus in der Sache. Und dadurch lenkst du so ein bisschen von der eigentlichen Sache wahrscheinlich ab. Aber danach kannst du wahrscheinlich viel besser wieder an das Thema rangehen, um dich darauf zu fokussieren. Oder wie ist so das Gefühl danach, um wieder das andere Thema anzugehen? Das ist ja, dann der spannende Moment.
Das fühlt sich dann ganz neu an, weil ich meine, Sport tut mir gut. Ich mache viel Sport und das Gefühl danach ist ein wunderschönes Gefühl. Und das weiß ich natürlich. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich mir dieses Gefühl produziere, bin ich dann in der Lage, mich der wie auch immer gearteten Herausforderung neu oder wiederzustellen. Mhm. Und ja, das ist halt alles ein bisschen wie auf Null gestellt. So fühlt sich das an. Mhm. So einmal gestoppt, zurückgespult und jetzt geht's wieder weiter. Mhm. Ja.
Welchen Sport machst du?
Ich habe viele Jahre CrossFit gemacht. Und also das ist sozusagen die etwas komplexere Variante von HIIT.
Deutlich, an die wage ich mich auch noch nicht ran.
Und habe damit aber irgendwann aufgehört, weil die CrossFit-Box in Düsseldorf war im Süden von Düsseldorf. Ich wohne ein bisschen im Norden von Düsseldorf und ich musste mal durch die komplette Stadt fahren. Mhm. Und das hat mich sowas von angenervt nur noch, weil in Düsseldorf gibt es irgendwie nur noch Baustellen. Alle dreispurigen Straßen wurden aus Umweltgründen auf zweispurig gemacht und es gibt nur noch Stau. Und ich habe mir irgendwann gesagt, da geht so viel Lebenszeit drauf. Also ich saß zum Teil bis zu einer halben Stunde im Auto, um zum Sport zu kommen. Und obwohl ich diese Zeit versuche zu nutzen, indem ich Podcasts höre oder was auch immer mache, telefoniere, war das gefühlt keine konstruktive Zeit. Also ich habe mich darüber aufgeregt. Mhm. Ich habe mich über Leute dann im Verkehr aufgeregt und war genervt und da habe ich mir gedacht, da habe ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Und ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio, was alles hat, mit Schwimmbad, Sauna, allem drum und dran, viel Freifläche, weil ich trainiere nicht an Geräten, ich mache immer mein eigenes Training. Ich überlege mir beim Warmmachen immer, was ich trainieren will. Und dadurch, dass ich CrossFit gemacht habe, habe ich halt auch ein großes Portfolio an Übungen gelernt und kann mir das alles selbst zusammenstellen. Und da gehe ich 10 Minuten zu Fuß hin.
Okay.
Und das ist viel angenehmer.
Deutlich entspannter.
Genau, viel angenehmer als eine halbe Stunde durch die Düsseldorfer, bei aller Liebe zu Düsseldorf, durch die Düsseldorfer Stadt zu fahren. Hoppala, sorry. Du bist wieder dran.
Welche Fähigkeit würdest du dir gerne mal aneignen und warum? Für mich ist es die Fähigkeit, eine neue Sprache zu lernen und das Vietnamesisch. Weil tatsächlich Khan ist in Hanoi geboren und ist dann mit einem Jahr nach Deutschland gekommen. Seine Familie lebt auch in Deutschland, mit denen spreche ich auch auf Deutsch. Aber wir waren jetzt dieses Jahr in Vietnam zum ersten Mal gemeinsam und haben das Land erkundet, aber vor allem auch einen Großteil seiner Familie kennengelernt und auch seine Oma, die jetzt auch mittlerweile über 90 ist. Und es ist einfach eine Sprachbarriere da und ich kann mittlerweile 2-3 Sätze auf Vietnamesisch sagen und jeder denkt, ich spreche Vietnamesisch, weil dann spricht auch keiner mehr mit mir auf Vietnamesisch danach. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht.
Was kannst du sagen? Was ist das?
Ich kann tatsächlich sagen, Goh Hue Hong.
Das heißt, ich habe Hunger.
Das ist sehr gut. Du bekommst doch immer Essen da. Das ist das Gute, ohne zu fragen. Das heißt, wie geht es dir? Aber nur eine bestimmte Hierarchie in der Familie, würde ich mal sagen. Also zu Khans Vater würde ich es so sagen.
Aha.
An seine Mutter weiß ich gerade nicht, weil die Sprache ist sehr komplex. Das heißt, es gibt verschiedene Höflichkeitsformen. in der Sprache und es hängt immer damit zusammen, mit wem du sprichst. Also das Alter ist wahrscheinlich noch das Einfachste und das Geschlecht, das auseinanderzuhalten. Und dann kommt es aber darauf an, ist es jetzt der ältere Bruder der Mutter oder ist es der jüngere Bruder der Mutter? Und du sprichst dann auch die Kinder immer unterschiedlich an.
Boah, das ist kompliziert. Also
ich war dann froh, als ich Onkel, Tante und Cousine richtig bezeichnen konnte. Und das hat dann auch für die genügt. Und damit war ich akzeptiert. Und das will ich aber noch ausweiten. Und ja, zu Kahn kann ich sagen, Emyö An, was ich liebe dich auf Vietnamesisch bedeutet. Sowas kann ich mir aneignen, aber das ist es auch bisher. Und da möchte ich auf jeden Fall mehr machen. Und ich mache das mit einer Sprach-App gerade. Mhm. Aber das ist zu komplex, weil du einfach lernen musst, wie die Tonalitäten ausgesprochen werden. Mhm. Und du hast ein Wort wie B-O. Und je nach Aussprache heißt es Rindfleisch, Verlobter, Vater. Ich glaube, Etage ist auch noch dabei. Also es ist sehr komplex mit den.
Das ist eine Herausforderung. Wenn du sagst, ihr wart in Vietnam, wie lange wart ihr da?
Wir waren 3 Wochen in Vietnam im März.
Was war so der schwierigste Moment in dieser Zeit?
Der schwierigste Moment. Tatsächlich die Sprachbarriere einfach, also okay. In Familiensituationen, aber dann, also ich muss ja sagen, Vietnam macht es einem oft einfacher, von A nach B zu kommen als deutsche Städte und du nimmst dein Smartphone in die Hand, benutzt Grab und ein Motorrad kommt, du steigst auf und wirst irgendwo hingefahren. Das ist schon sehr, sehr einfach. Dadurch hatten wir jetzt in Städten keine Probleme und auch so kommst du dort mittlerweile super zurecht, mit Bus, Zug oder Flug in andere Städte dich zu bewegen. Genau, deshalb, da waren eigentlich kaum Barrieren und dann ist es schon eher so das Sprachliche, weil Kahn dann natürlich auch anfängt mit Einheimischen zu sprechen, ja. Da die Geschichten erfährt, der übersetzt es dann zwar immer wieder und dann ist es aber natürlich schwierig für mich zu folgen und dann immer wieder das Übersetzte zu erfragen und das natürlich auch mit den Familien in den Situationen und in den Konstellationen immer wieder, okay, was hieß das Ganze jetzt nochmal, um einfach den Konversationen zu folgen.
Mhm. Ja, aber ist auch schön, wenn die 3 Wochen nicht so viele schwierige Momente hatten, sondern eher schöne Momente. Wir kommen zum nächsten Sondermoment. Ich nehme mir eine Karte. Oh Gott, was ist der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Boah.
Du startest direkt mit, oh Gott.
Ja, weil das sind halt, deswegen mag ich die Fragen, weil es sind gute Fragen und gute Fragen sind große Fragen. Mhm. Und auf große Fragen gibt es häufig nicht so die eine Antwort und gute Fragen fordern einen auch ein wenig heraus, indem man darüber nachdenken muss. Der beste Rat, da sind mit Sicherheit einige dabei. Ich folge meinem Bauchgefühl, das, was mir als erstes eingefallen ist. Der beste Rat kommt von jemandem, den ich nicht kenne, also zumindest nicht persönlich, sondern weil ich einfach seinen Content konsumiere. Das ist Gary Vaynerchuk, die ihn nicht kennen, gerne mal googeln. Ich kann ihn auch gerne verlinken in den Shownotes. Gary Vaynerchuk ist ein unglaublicher Unternehmer aus Amerika und ist so der Social-Media-Guru, könnte man es vielleicht sagen.
Weil bisschen er da, verrückte Art auch, ne?
Ja, total verrückt, total irre und völlig aggressiv. Und er ist mir begegnet, als ich eins seiner Bücher gelesen habe, Jab, Jab, Right Hook heißt das. Das habe ich einen meiner Urlaube gelesen. Und ich hatte das Gefühl, der Autor schreit mich durch das Buch an. Dann habe ich mir Videos von dem Kerl angeschaut und habe mir gedacht, jetzt weiß ich, warum der mich anschreit durch das Buch, weil der schreit wirklich die ganze Zeit rum. Er hat halt eine sehr aggressive, eine sehr impulsive Art und das mochte ich nicht. Und dann habe ich das weggelegt und habe mir gedacht, nee, der Typ nervt mich. Und ein halbes Jahr später bin ich über ein anderes Video von ihm gestolpert und habe mir gedacht, krass. Und da kam nämlich dann der beste Ratschlag, auf den ich gleich eingehe, der hat einfach recht. Und seitdem konsumiere ich ihn sehr intensiv. Und auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, der hat mein Leben verändert. Und da bin ich nicht mit alleine auf der Welt, sondern er hat halt eine riesen Community mittlerweile, dadurch einfach, dass er gute Sachen macht und gute Ratschläge gibt. Und einfach, dass er das vorlebt, wofür er steht. Und wofür er unter anderem steht, ist, zu verkaufen, ohne dabei zu verkaufen. Und das war etwas, was mich sehr bewegt hat, weil es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ah, ich muss jetzt hier was verkaufen und ich habe es nicht verkauft bekommen. Und das hat mich so ein bisschen, das hat mich beschäftigt und ich hatte da nicht so wirklich eine Idee, wie soll ich das jetzt machen? Und was dahinter steckt, hinter dieser Formel zu verkaufen, ohne dabei zu verkaufen, ist halt erstmal zu geben und das in Form von Content und das in Form von Mehrwert und dass du quasi dir so eine Marke aufbaust, dass die Leute zu dir kommen und von dir kaufen wollen, sodass du gar nicht in die Situation kommst zu verkaufen. Mhm. Also dich anbiedern zu müssen, hey, hier, wenn du heute kaufst, kriegst du auch noch 30% Rabatt. Ne, so dieses, das ist, mir ist so dieses, ich weiß, Verkaufen ist wichtig und ich bin auch in der Lage, mich und meine Dienstleistungen zu verkaufen, aber ich hasse es, mich anbiedern zu müssen. Und das ist so ein bisschen das, was mich da sehr, damit hat er mich voll bekommen. Ne? Mit diesem Ding, dass es gibt einen Weg, so nicht zu sein und so nicht sein zu müssen und auch ein Business aufzubauen, ohne das zu tun. Und das ist jetzt nur ein ganz kurzer Blick aus dem Fenster in die Gary Vaynerchuk-Welt, die sehr bunt und sehr groß ist und auch zum Teil in ersten Momenten immer sehr abschreckend. Ich sage das auch immer Leuten, wenn ich das empfehle, guck dir Gary Vaynerchuk an, folg ihm, guck an, was er macht, hör dir das an, was er sagt und sag auch immer, und das sagt er sogar selbst, also er steht auf großen Bühnen und sagt, viele Leute finden mich scheiße und ein halbes Jahr später kommen sie zu mir und sagen, du hast einfach recht und ich bin einer von diesen. So genauso war das und das ist so der beste Ratschlag, der mir jetzt spontan einfällt.
Was wolltest du damals verkaufen?
Gute Rückfrage. Das ist ich habe ja ein Buch geschrieben, sei der CEO deines Lebens, wo ich Business-Konzepte und Business-Tools aufs private Leben übertrage. Also was wie die Blue Ocean-Strategie, die BCG-Matrix, die Stakeholder-Analyse sind Tools, die wir aus der Beratungswelt und aus der Management-Welt kennen und benutzen, wie selbstverständlich, und damit Fragen beantworten, die sich Unternehmen stellen, die im Unternehmenskontext relevant sind, die aber auch im persönlichen Kontext relevant sind. Weil ob sich jetzt ein Unternehmen fragt, ja, wo wollen wir eigentlich hin langfristig oder worin sind wir eigentlich gut, also was ist so unser USP, das ist quasi auf mich in meinem Privaten übertragen, so dass wir, okay, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Und warum kann ich nicht dieselben Tools benutzen, um dahin zu kommen? So, und so ist das Buch entstanden, wie so eine Art persönliches Beratungsprojekt. Das Buch gibt es oder gab es in dieser Form, dass ich sagen konnte, okay, das Buch ist jetzt fertig, 2017. Und ich habe dann einen Verlag gefunden und mir wurde dann gesagt, ja, okay, das Buch kommt Anfang 2019 raus. Die Vorlaufzeiten sind halt zum Teil extrem und bei Gabal sind sie so. Und ich habe mir gedacht, ja gut, was mache ich denn jetzt bis dahin? Ne? Also ich will ja irgendwas mit dem Buch machen. Also ich will eigentlich was auch mit den Tools, ich will das Thema ja schon voranbringen. Und da habe ich dann mir überlegt, gut, dann machst du so ein Seminar, das Buch an einem Wochenende. Das war das Workshop-Wochenende und das habe ich versucht zu verkaufen. Das habe ich bepreist, innerlich befüllt und das wäre, glaube ich, eine super Veranstaltung gewesen, weil das sind super Tools und super relevant und ich kann moderieren, ich kann Workshops machen, das macht mir auch total Freude.
Ich wäre auf jeden Fall gekommen.
Ja, das freut mich total. aber das war halt, mir ist es nicht gelungen, das zu verkaufen. Weil um das zu verkaufen, brauchst du ja irgendwie die Aufmerksamkeit von Leuten. Und dieser Mechanismus, okay, ich muss dir jetzt irgendwie auffallen, indem ich dir krasse Rabatte mache, indem ich dir diese typischen, alle diese ganzen Videos und Leute, die wir nicht mehr sehen können, diese Heinis, die dir irgendeinen Scheiß andrehen wollen, ja?
Ja.
Und ich hatte mich dann mit dieser Welt beschäftigt, so Online-Marketing und Sales-Funnels und wie auch immer. Und bin auch zu sehr in diese Welt abgetaucht und dachte mir, ja, okay, krass, so funktioniert das. Du musst so ein Sales Funnel und ich hatte alles. Ja, Webinar, ich hatte das volle Programm. Ja, hab da viel Geld investiert und Webinar und ich hatte alles am Start. Und es ist mir nicht gelungen, das zu verkaufen. Und das ist das erste Mal, dass ich das auch so offen erzähle, zumindest in der Öffentlichkeit. Und das hat mich halt sehr beschäftigt. Also warum funktioniert das nicht? Und da kam Gary Vaynerchuk um die Ecke und hat gesagt, ja, also erstmal, also jetzt übertragen, weil er hat das ja nicht zu mir gesagt, er steht auf der Bühne und sagt das, aber ich habe mich halt entlarvt gefühlt. Dich kennt niemand. Und alles, egal was wir machen, egal was wir verkaufen, vermarkten, vertreiben wollen, das, was uns unterscheidet, ist unsere Marke. Und entweder du bist eine Marke oder du bist halt keine. Und Marke zu sein hat halt, ist korreliert mit Aufmerksamkeit, ne? Mhm. Also wenn du eine Marke bist, hast du Aufmerksamkeit von Leuten, weil die einfach wissen, bei dem bekomme ich immer ein gutes Gefühl, bei dem lerne ich immer was Neues. Und das sind halt diese Themen, die hinter gutem Content stecken. Und das hat mich beschäftigt. Und das war einer der vielen Gründe, warum ich auch mit dem Podcast angefangen habe, zu sagen, okay, Content produzieren, alles klar, was mache ich denn gerne? Okay, ich habe Interviews geführt in meiner Doktorarbeit. Also das war so einer der vielen Bausteine, die dazu geführt hat, dass ich diesen Podcast gestartet habe.
Ich habe da tatsächlich auch noch eine Ergänzung dazu, weil ich das sehr spannend finde, wie er das ausdrückt. Aber ich habe mich tatsächlich auch viel damit beschäftigt oder mit diesen Themen und auch, wie entwickelst du eine Marke und wie agierst du überhaupt selbst als Person im Leben? Und da fällt mir tatsächlich Simon Sinek ein und das Buch Start with Why. Und er spricht eben genau auch darum, dass eben Menschen, er sagt, they don't buy what you do, but why you do it. Und das ist so ein bisschen auch das Thema, glaube ich, dass man sich mehr damit auseinandersetzen soll, für was man eigentlich steht und was man eigentlich gibt und warum man es eigentlich selber tut, weil genau dann begeisterst du auch die Menschen davon, weil die sind dann gar nicht an sich an dem Produkt vielleicht interessiert, sondern einfach, weil sie genau an dieses Thema glauben wie du und für sich etwas suchen. Ja. Und damit dann eben hinter dir stehen und hinter dem, was du tust und hast.
Absolut. Simon Sineks Buch, absolute Buchempfehlung. Also die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich das auch irgendwann mal als Top-3-Buch genannt habe, Start with Why. Gleichwohl ist er halt auf einer sehr strategischen Ebene. Ne? Mhm. Also dieses Why-How-What-System, dieses drei Golden Circle heißt es ja, für die es nicht kennen und wird sich fragen, hey, wovon reden die? Einfach mal bei YouTube eingeben, The Golden Circle, der goldene Kreis. Da kommt ein TED-Video ein, was eins der erfolgreichsten TED-Videos ist nach Anzahl der Aufrufe. Keine Ahnung, 15 Millionen oder irgendwie sowas. Oder 20, weiß nicht mehr. Und da erklärt er das fantastisch. So, das hilft dir, oder mir hat das zumindest, das war total inspirierend. Mhm. Also wirklich wahnsinnig inspirierend. Aber eigentlich ist es, also wenn ihr uns jetzt jemand zuhört und von nichts da gehört hat, dann erst Simon Sineks Buch lesen und danach Garys Sachen hören, weil er ist halt sehr taktisch, ne? Der wird halt sehr konkret. Ich meine, der erklärt dir der hat letztens ein Slide Deck veröffentlicht, wo er dir erklärt, wie du Content verteilst im Internet und so weiter und so fort. Ne? Also das ist, er wird da schon sehr konkret und Simon Sinek, ich finde den großartig, ne? Also absolutes Vorbild, weil er auch ein sehr ruhiger Typ ist und keiner von diesen lauten Marktschreiern, der irgendwie irgendwie überzeugen muss, indem er besonders laut schreit, sondern der ist einfach ruhig, total seriös, total glaubwürdig und unfassbar eloquent und intelligent und sehr beeindruckend. Aber er bleibt halt auf einer sehr, zumindest in den Büchern und in den Vorträgen, die ich kenne, auf einer sehr strategischen Ebene. Mhm. Ja, und mir hat es dann geholfen, da ein bisschen tiefer einzusteigen, tun wir jetzt auch, indem die Susanne die nächste Karte zieht.
Okay. Wir kommen immer auf neue Themen, ne?
Ja, also über Gary Vaynerchuk können wir 3 Stunden reden. Also ich meine, ich will das Thema nicht künstlich abbrechen. Ich meine, ich tue es gerade, aber ein andermal.
Okay. Ich habe gezogen, wofür hättest du im letzten Jahr mehr Zeit einräumen sollen?
Gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage, weil man, also ich überlege nicht oft, was hätte ich eigentlich mehr tun sollen mit der Zeit, die man dann zur Verfügung hat. Was mir da einfällt, ist tatsächlich, neben einer neuen Fähigkeit, die ich mir gerne aneignen würde, wie die vietnamesische Sprache, wo ich einfach keine Zeit für finde und da auch nicht so den Fokus drauf lege einfach oder gelegt habe im letzten Jahr, darum ging ja die Frage, ist tatsächlich auch das Thema Bücher lesen. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Podcasts, höre mir Podcasts auch an und es ist immer sehr einfach, wenn man pendelt zur Arbeit und wieder zurück, das anzuhören, weil ich tatsächlich nicht so ein Fan davon bin, mir Hörbücher anzuhören.
Warum?
Also es ist ein bei Podcasts finde ich es einfach, aber bei Büchern, ich hab oft das Bedürfnis, mir was mitzuschreiben bei dem Buch. Und wenn ich unterwegs bin, und bei Podcasts, ja, mache ich das vielleicht noch schnell in Notizen rein und in der App, aber bei Büchern ist es so, ich muss mir bewusst Zeit nehmen, um auch den Content aufzunehmen, um dann wieder was daraus zu machen oder zu reflektieren darüber und mir einfach gewisse Notizen dazu machen, was es jetzt für mich selber auch bringt. Das ist, wie du gerade ein bisschen vielleicht mit Start with Why beschrieben hast, du bekommst Wissen mit, aber was machst du dann eigentlich daraus? Und Gary gibt dir dann die Tools und bei einem Buch versuche ich dann herauszufinden, was ist es denn, was ich daraus nehmen möchte. Und deshalb ist es für mich schwerer, hier die Zeit tatsächlich dafür zu nehmen, bewusst dieses Buch zu lesen.
Kann ich voll nachempfinden, mir geht's genauso.
Okay.
Ganz das heißt, genauso. Wenn ich Bücher lese, benutze ich immer so die letzten, es gibt immer so die letzten Seiten, die sind meistens so leer, ne, weil der Druck immer so auf so eine gewisse Anzahl von Seiten kommen muss. Mhm. Und die sind bei mir immer am Ende voll geschrieben. Mhm. Und ich schreibe mir immer auf, ich notiere mir halt immer alles, also ich mache mir so Hinweise, so Seite 104 und dann so eine kurze Bemerkung. So, das heißt, wenn ich das Buch nochmal durcharbeiten möchte, lese ich nicht das Buch nochmal durch, sondern ich gehe meine Erinnerungen durch und habe halt auch direkt die Seitenanzahl. Ja. Und ich brauche das, ich brauche auch dieses Haptische. Ich muss mir mal irgendwie, ich kritzel da rein. Mhm. Also ich kann das voll nachempfinden. Und das ich habe letztens mit jemandem darüber nicht gesprochen, aber geschrieben bei LinkedIn. Da kam nämlich ein Kommentar mit Audible und so. Und ich finde das ganz interessant. Und das ist der Grund, warum ich da noch kein Abo habe. Weil ich brauche dieses, ich will direkt meinen Gedanken aufschreiben. Also ich bin so, wie ich schreibe halt, also ich, keine Ahnung, das ist so meine Denkform. Mhm. Von daher kann ich das sehr gut nachempfinden.
Ja, spannend. Ich habe nicht viele Menschen, die darauf so reagieren, dass dann immer so, wie, du hörst keine Hörbücher? Und ich so, nee, tatsächlich nicht. Und ja, deshalb bewusst die Zeit dafür nehmen.
Das Schöne ist, dass das Podcast, je nachdem, welche Podcast, ich meine, es gibt ja auch, ich meine, bei mir geht es ja um Menschen, es gibt ja auch sehr fachliche Podcasts. Mhm. Ne? Also, das ist ja quasi wie Buchlesen. Ist quasi wie Hörbuch, aber vielleicht hat man dann dasselbe Problem, dass man sich eigentlich Sachen aufschreiben möchte. Aber bei Podcast habe ich das irgendwie nicht so. Bei Podcast habe ich nicht das Bedürfnis. Darüber müsste ich mir mal Gedanken machen. Woran liegt der? Wo ist der Unterschied? Merkwürdig. Ja. Schon wieder eine Gruppenfrage. Warum sind denn die Gruppenfragen da drin? So. Oh Gott. Wofür? Jetzt sage ich schon wieder, oh Gott. Wofür hast du dich früher geschämt, jetzt aber nicht mehr? Das ist eine
oh Gott, Frage.
Das ist halt eine Frage, die macht ein sehr großes Thema auf. Von daher ist es wieder eine sehr gute Frage. Das ist bei mir, die Frage resoniert sehr stark mit mir, weil das ist genau das, was meine Biografie ein bisschen anders macht. Ich sage immer, dass das, was meine Biografie bunt macht, ist das Modeln. Mhm. Also du kannst dir sicherlich vorstellen, du kennst die Wirtschaftswelt und du kennst die BWL-Welt. Da zählt nur der Intellekt. Mhm. Und ich arbeite halt in einer Branche nebenberuflich seit über 13 Jahren, wo nicht der Intellekt zählt, sondern nur das Aussehen. Mhm. So ist das halt. Und dieser Spagat zwischen diesen beiden Welten, der ist nicht immer leicht. Der ist nicht immer leicht gefallen. Und der hat früher, also als ich so im Bachelorstudium war und so, hat er dazu geführt, dass ich versucht habe, das Modeln zu, wie soll ich das sagen, zu verstecken. Also wenn ich mich irgendwo beworben habe, ein Beispiel, ich habe mich beworben bei einer großen Unternehmensberatung für ein Praktikum und habe dann natürlich irgendwie ich habe zig Auslandsaufenthalte durch das Modeln, bin durch die ganze Welt gereist und die will ich natürlich auch, das ist ja ein Asset, den ich habe, ne, gegenüber anderen. Das heißt, ich hatte da meine ganzen Auslandsaufenthalte und habe das dann irgendwie formuliert als selbstständige Tätigkeit in der Modebranche, um bloß nicht das Wort Model zu benutzen. Und das funktioniert halt, das hat halt nie funktioniert, weil du gibst einmal meinen Namen ein, was früher oder später jeder Recruiter mal dann macht, auch wenn du nur ein Praktikum machst, und dann findest du halt alles. Ne? Mhm. So. Und von daher kam dann es immer hin, später kam es dann immer raus. Und das war ein Problem, weil dann konnte ich die Geschichte halt nicht mehr erzählen. Ne? Mhm. Dann war ich eher so der ist ja Model. Und mittlerweile, und das ist der Punkt, mache ich das anders. Man hört es ja auch in jedem Intro. Ich gehe mittlerweile sehr proaktiv und einfach sehr offen mit um. Das hat mich 12 Jahre gebraucht. Also ich habe mich genau genommen, und das hat mir jemand mal gesagt, jemand, der mich diese Zeit begleitet hat, der hat mir irgendwann gesagt, Aaron, gib doch einfach mal zu, dass du dich dafür schämst, Model zu sein. Mhm. Und hat er recht gehabt. Und genau das, weil das ist das, was gefühlsmäßig dahinter steckt. Mhm. Sowas würde ich dann nicht sagen, und es klingt auch so ein bisschen doof, weil es ist natürlich ein phänomenal geiler Job. Mhm. Ich habe mir damit meine gesamte akademische Laufbahn easy finanziert. Ne? Ja. Und habe nie irgendwie Geldthemen gehabt während des Studiums und habe krasse Storys einfach erlebt, weil es einfach eine Branche ist, die ist einfach spannend. Ne? Und er hat dann einen sehr guten Punkt angesprochen gehabt, und das war in einem Jahr, das ist jetzt noch gar nicht so lang her. Ich glaube, 2,5, 3 Jahre ist das her, und das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe gesagt, ja, stimmt, das ist korrekt. Und ich war da sowieso in so einem Rebranding-Prozess. Und dann hat jemand anderes, der mich sehr gut kennt, gesagt, Aaron, du musst einfach mal erzählen, wie es ist. Und seitdem steht überall sehr transparent, dass ich Wirtschaftswissenschaftler bin, dass ich Berater bin und dass ich Model bin. Auch wenn das natürlich in den Prioritäten völlig an Bedeutung verloren hat, und das ist ein Thema für sich. Aber ich habe das auch immer nebenberuflich gemacht, außer nach dem Abi habe ich es ein Jahr Fulltime gemacht. Und genau, aber das ist etwas, wofür ich mich früher, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, wofür ich mich aber genau genommen geschämt habe.
Mhm. Ja. Spannend. Die Antwort hätte ich gar nicht gedacht. Also aus einer anderen Perspektive oder aus meiner jetzt hat sich das eher, oder ist Modeln ja erst, worauf man stolz sein kann, dass du das auch noch neben oder dir selber aufgebaut hast erstmal. Ich meine, das funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen, nehme ich an, dass man entdeckt wird oder wie auch immer das funktioniert und du dadurch einfach dir wahnsinnige Dinge wahrscheinlich selber finanzieren konntest.
Ja, ich gebe dir ein Beispiel, dann wird das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das deine erste Reaktion ist. Eben bei dieser Beratung, ne, von der ich eben sprach, diese Bewerbung, und dann war ich im Bewerbungsgespräch, und dann gab es 2 Gespräche mit 2 Beratern, und dann kam ich ins erste Gespräch rein, und der Berater kam rein und also macht er jetzt auch nicht so den Anschein, dass er jetzt Bock darauf hat, was da jetzt kommt. Lasse ich nochmal so meinen Lebenslauf durch. Und ich sah dann irgendwann, er stolpert über die Stelle. Guckt mich stirnrunzelnd an und sagt, sind Sie Model oder was? Also auch mit diesem Unterton. Und das ist halt etwas, was mich, und ich kenne Geschichten von anderen Modellen, die damit anders umgegangen sind, aber das ist halt dann meine persönliche Geschichte. Das fällt mir schwer. Also mir fiel das schwer, nicht ernst genommen zu werden, weil ich Model bin. Damit hatte ich echte Probleme, weil ich mir dachte, sag mal, du Idiot, nur weil ich den Job mache, heißt das doch nicht, dass ich dumm bin. Mhm. Und das ist das, was dahinter steckt. Das Vorurteil, Models sind dumm.
Ja.
Und das ist etwas, was natürlich in meiner Biografie systemimmanent ist, weil ich in beiden Welten halt sehr aktiv bin. Oder ich meine, das ist jetzt natürlich nicht mehr so stark im Modeln, aber und das ist nur eine Geschichte von mehreren, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie passt das nicht zusammen, das ist komisch. Am besten erzählst du es beim nächsten Mal nicht. Und da gibt es noch ein paar andere lustige Storys, aber die erzähle ich ein andermal. Alles klar. Du bist dran.
Okay. Okay, meine nächste Frage ist, was hättest du gern in der Schule gelernt, was nicht unterrichtet wurde?
Vietnamesisch.
Damals wusste ich ja noch nicht von meinem Glück. nee, tatsächlich ist es für mich mehr technisches Verständnis oder Programmieren allgemein. Das ist was mir öfter jetzt auffällt, weil ich mich jetzt auch mehr mit der Thematik beschäftige. Aber ich bin ja jetzt auch immer in meiner einen Welt, in der Digitalisierung immer kommend aus der BWLer-Sicht und blicke damit auf die Möglichkeiten und versuche mir dann immer selber technisches Verständnis anzueignen über die jeweilige Thematik, um die es da geht. Und das sind dann oft auch viel komplexere Themen, und heutzutage Machine Learning, künstliche Intelligenz und was kannst du da für Use Cases machen. Und da habe ich mich immer wieder gefragt, warum hat man vor, wann war ich in der Schule? Vor 20 Jahren wo du direkt damit anfangen könntest eigentlich, dich damit auseinanderzusetzen. Warum haben diese Menschen damals nicht gesehen, wie wichtig Technologie jetzt ist und wie wichtig es noch wird, um das damals schon einfach Kindern spielerisch beizubringen? Und das Einzige, was ich damals hatte, war, ich glaube, dann im Gymnasium irgendwann so ein IT-Kurs und es war irgendwie, wie kann man Word öffnen und bedienen und was bedeuten die jeweiligen Klicks, wenn du das tust, und der Fokus auf, das werde ich auch nicht vergessen, 10 Finger schreiben, so möglichst schnell, ohne auf die Tastatur zu gucken, schnell zu schreiben.
Ja.
Und es ist auch witzig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie absurd es eigentlich ist, jemanden daraufhin zu bewerten, weil es drückt ja nichts aus in der technischen Welt, wie schnell du jetzt auf deiner Tastatur tippst. Ich hoffe, du machst es relativ okay heutzutage, wie du E-Mails schreibst, aber es ist eigentlich kein Bewertungskriterium, worauf man Wert legen sollte. Und ich glaube sogar, dass sich zu Beginn der Ausbildung auch darauf geschaut wurde, ob du technisches Verständnis hast, und es wurde dann irgendwie damit als okay empfunden und eigentlich absurd, wenn man darüber nachdenkt, was du eigentlich hättest lernen und lehren können, auch damals schon.
Ich meine, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, dass wir jetzt dass unsere Generation das nicht gelernt hat. Weil es ist jetzt auch noch gar nicht mal so lange her, dass irgendjemand gesagt hat, ja, das Potenzial von Computern ist irgendwie, was hat derjenige gesagt? Irgendwie ein Computer in jedem Land oder in jeder Firma oder irgendwie sowas. Oder jede Familie hat einen Computer, jeder Haushalt einen Computer, irgendwie sowas. Das wäre eine krasse Fehleinschätzung. Ich glaube, das finde ich noch zu verkraften. Aber dein Punkt ist ja völlig berechtigt, vor allem heutzutage. Mhm. Ist das ein Grund wahrscheinlich auch, warum du in der Hacker School dich engagierst, oder?
Mhm. Ja, definitiv.
Vielleicht für die Hacker School nicht kennen.
Genau,
was ist
gut, dass du es ansprichst. Also die Hacker School ist eine deutschlandweite Initiative, die aus Hamburg heraus entstanden ist. Julia Freudenberg ist da die Initiatorin, und die beschäftigen sich damit, 11- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen IT, also die IT-Welt näher zu bringen und Programmieren beizubringen. Und machen das eben in Zusammenarbeit mit Unternehmen in Deutschland, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und auch Entwickler aus dem Unternehmen, die Lust haben, ehrenamtlich sich dafür zu engagieren, den Kindern das beizubringen an einem Wochenende in einer Workshop-Session von 2 Tagen. Und ja, da geht auch voll mein Herz drin auf, wahrscheinlich weil ich selber die Problematik bei mir damals gesehen habe und einfach merke, dass es auch heutzutage die Entwicklung nicht in eine vernünftige Richtung geht seitens Politik und Bildung, und sich dafür eben Initiativen engagieren und die man dann auch unterstützen kann und sollte, die da was verändern in der Gesellschaft. Und es ist ja nicht nur die Initiative, das ist ja auch das Thema, womit sich Verena ja stark beschäftigt, und das finde ich einfach beeindruckend von Menschen, die hier auch wieder in der Gesellschaft einfach was verändern, aktiv und dafür einfach stehen. Und ja, da macht es mir Spaß, mich auch ehrenamtlich dafür, für so eine Sache zu engagieren.
Du spielst auf die Haber Digitalwerkstätten, glaube ich, an, ne? Von Verena Pauster.
Genau, richtig.
Und die auch schon im Podcast war, Folgenummer vergessen, Anfang 90, glaube ich, irgendwas.
Verlinkst du vielleicht unten?
Ich verlinke. Danke für den
genau.
Hinweis.
Eigentlich müssen wir auch Danke sagen, weil die hat uns ja auch zusammengebracht, ne?
Danke, Verena, an dieser Stelle.
Danke, Verena.
Ich nehme eine neue Karte. Wer oder was hat dich kürzlich besonders inspiriert? Boah. Also das, was mir jetzt einfällt, ich gehe mir mal so ein bisschen nach dem, was mir als erstes einfällt. Mhm. Kann man sich anhören in einer Podcast-Folge, die aber nach uns kommt. Und zwar das Gespräch mit Sascha Bisley, wo wir über Obdachlose sprechen und er eine sehr krasse Lebensgeschichte hat, weil er für den Tod eines Menschen verantwortlich ist und daraus aber seine Schlüsse gezogen hat und einen sehr krassen Turnaround gemacht hat in seinem Leben. Wir haben uns sehr ausführlich darüber unterhalten. Und ich erkläre auch am Anfang, warum ich lange überlegt habe, ob ich das Gespräch führen soll und so weiter und so fort. Das kann man sich dann anhören in ein paar Wochen. Und wir sprechen über Obdachlose. Auf jeden Fall hat er einmal einige Wochen unter Obdachlosen gelebt, also for real, kein irgendwie, er sagt das dann so in dem Gespräch, ist kein Jenke-Experiment gewesen, mal 20 Minuten in einem dreckigen Parker sich irgendwo hinsetzen und so tun, sondern er hat halt wirklich da gelebt. Und wir haben im Anschluss dann darüber geredet, über dieses, so diese klassischen Vorurteile, ne? Ja, aber da ist ja auch viel, da sind ja auch diese kriminellen Banden und das ist ja viel Fake und wenn ich denen was gebe, dann kaufen die sich davon Alkohol. Und ich erzähle von einer Situation, wo ich in Düsseldorf angesprochen werde von einer jüngeren Dame und die schnorrt mich halt an nach 50 Cent und ich hatte keine 50 Cent im Portemonnaie und gebe ihr 2 Euro. Und sie sagt nicht danke, sondern haut direkt ab. Und ich war richtig sauer. Ich so, ey, was für eine blöde Kuh, kann ich nicht mal danke sagen? Und genau darüber sprechen wir, weil er hat da eine ganz andere Perspektive gehabt als ich. Eine völlig andere Perspektive, so dass ich gesagt habe, Wahnsinn, schön, dass ihr darüber, ich bedanke mich dann bei ihm, dass er das so sagt, weil da habe ich etwas dazu gelernt, dass das nicht unbedingt böse gemeint ist. Er sagt natürlich, es kann möglicherweise, war die doof und hat sich ja irgendwie verarscht, aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht hat sie sich einfach so sehr geschämt, dass sie dich überhaupt gefragt hat, dass sie einfach gedacht hat, um Gottes Willen, schnell weg hier. Und das hat mich inspiriert. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich weiß noch nicht, warum. Das hat mich inspiriert, so dieses, ja, ich, so wie eingefahren da meine Meinung, meine Einstellung war. Und, oder auch zu diesen, ich habe auch gesagt, ja, man erkennt doch auf der Straße, wer jetzt wirklich obdachlos ist und wer später in der G-Klasse abgeholt wird. Na, das erkennt man ja. Auch da sagt er, das erkennst du nicht. Und er erzählt halt von einer Situation, wo er sich auch sicher war. Das ist ja eine von denen und war es nicht. Und die hat eine bewegende Geschichte gehabt. Und die Dinge sind häufig nicht so, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Und das ist so mein Takeaway gewesen. Und das hat mich inspiriert.
Wow. Sehr spannend. Ich bin auf den Podcast gespannt.
Ja, das wird intensiv.
Ja, weil das ist ein Thema, glaube ich, wo viele oder auch ich selber einfach große Vorurteile haben, weil die Thematik einfach ein bisschen fremd ist und ich finde in Berlin auch sehr stark präsent ist, präsenter für mich als in anderen Städten. Und ich frage mich tatsächlich, was die Geschichte auch von diesen Menschen ist. Und manchmal ist man aber einfach nur genervt in der U-Bahn, weil es einfach zum 10. Mal passiert. Ja. Und das stimmt, es ist spannend, die Geschichte da mehr zu erfahren. Seit kurzem schaue ich mir die Stories an auf Instagram von Was mit Wirtschaft. Ich glaube, er war vorher Handelsblatt-Redakteur. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Auf jeden Fall
macht er
so.
Wie heißt der
Kollege? Ich weiß es gerade nicht.
Heißt er zufällig Maximilian?
Kann sein, aber ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Also Was mit Wirtschaft auf Instagram, da kannst du es direkt mal nachschauen. Und er macht zu verschiedensten Themen kurze Abschnitte in Stories jeden Tag zu anderen Themen, die die Wirtschaft bewegen, die die Gesellschaft bewegen, die Politik bewegen, aber auch uns mit zum Beispiel dem Thema Obdachlosen und hat auch so Interviews mit denen durchgeführt, um das so ein bisschen darzustellen, wie leben die eigentlich, was sind eigentlich die Geschichten dahinter. Und da wurde mir das Thema einfach nochmal bewusster, was ist es eigentlich und das einfach nochmal genauer zu hinterfragen, worum oder was ist es eigentlich, was die Person in dem Moment auch bewegt.
An dieser Stelle schöne Grüße an Maximilian. Maximilian wird im März einen Vortrag bei 12 Minutes Me bei uns in Düsseldorf halten. Und du kennst 12 Minutes Me, für die, die es nicht kennen, ist eine ehrenamtlich organisierte Veranstaltungsreihe. Gibt es in ganz vielen deutschen Städten, gibt es auch schon im Ausland. Es gibt an jedem Abend 3 Speaker, jeder hat 12 Minuten. Wir hassen Laberveranstaltungen. Und 12 Minuten Talk, 12 Minuten Q&A. Und dann gibt es eine kurze Pause. Bei uns in Düsseldorf findet das Ganze im Medienhafen statt. Auch das werde ich verlinken für diejenigen, die das zukünftig interessieren sollten. Für die, die aus Düsseldorf kommen, ist das eine super Gelegenheit, um über Inhalte Menschen kennenzulernen. Weil ich mag diese Netzwerkveranstaltungen nicht, wo man sich so Visitenkarten zuschustert. Und hey, das ist meine Visitenkarte. I don't care. Sondern bei uns lernt man sich halt über Inhalte kennen. Und wir sorgen dafür, dass spannende Menschen auf der Bühne stehen. Und da gehört Maximilian dazu. Und ich werde ihm diese Folge schicken und er soll sie sich anhören.
Dass er eine Followerin auf Instagram hat, die
genau.
Begeistert ist
ihn
von seinen Geschichten.
Ich glaube, er wird sich freuen, wenn er das jetzt hört. Hast du gerade gezogen oder ich?
Nee, du hattest gezogen, jetzt sehe ich.
Okay,
nächste Karte.
Stimmt, wir waren ja bei den
Inspirierenden Personen. Welchen Ort könntest du jedes Wochenende besuchen, ohne dich zu langweilen? Okay, das ist eine einfache Frage. Also da ich in Berlin bin und hier die meisten Wochenenden verbringe, würde ich sagen, es ist ein Café bei uns hier um die Ecke. Das heißt bei Maria. Und ja, sie führt es, glaube ich, seit vielen Jahren hier und ist im Kiez hier so ein Unikat und ist einfach total gemütlich, zusammengestellte Möbel, was mir sowieso gefällt. Und du kannst einfach hingehen, bekommst, was du möchtest und kannst da dein paar Stunden verbringen und deinen Kaffee trinken. Das mag ich sehr gerne. Und dazu ums Eck den Weinbergspark, wo ja, ich mich, glaube ich, immer aufhalten könnte. Im Winter ist jetzt ein bisschen schwierig, aufgrund der Kälte. Aber im Sommer ist es einfach ein super Ort, wo du sitzen kannst, mit Freunden dich treffen kannst und einfach so das Berliner Leben mal von der anderen Seite kennenlernen kannst.
Eine Jopi-Frage. Kann man mit Karte zahlen?
Ich habe es noch nie probiert, tatsächlich über ihr mit Karte zu bezahlen. Ich weiß es gar nicht. Okay. Aber ich meine, eigentlich klingt Places danach, wo ich bar bezahlen oder nur bar bezahlen kann. Naja, deswegen genau. Ist es spannend. Aber bei ihr zahle ich immer bar. Wie selbstverständlich irgendwie.
Naja. Ich mach mal weiter. Was wolltest du schon immer mal machen, hast es aber noch nicht gemacht? Eine Frage, die ich häufig auch meinen Gästen stelle, nur ein bisschen anders formuliert. Ja, gut, da gibt es natürlich viele Dinge. Was wollte ich schon immer mal machen? Habe es noch nie gemacht. Also ehrlich gesagt tue ich mich schwer, was ich ein gutes Zeichen finde, weil das bedeutet, dass ich so, also es gibt natürlich so ganz viel, es gibt so Mikrosachen, ne, so, ja, da wollte ich doch mal hinreisen, aber das finde ich jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen trivial und, oder ich wollte mal, was weiß ich, keine Ahnung, ich wollte schon immer noch mal nach Israel und ich wollte schon mal hier, also das sind so, ja. Das sind so Konsumziele, davon gibt es natürlich viele oder ich wollte schon immer mir mal das kaufen oder, aber das ist nicht das, was ich jetzt auch, worüber ich reden will. Und wenn es wirklich um so lebensdefinierende Dinge geht, dann muss ich passen, weil es fällt mir jetzt nicht ein. Und das würde ich jetzt interpretieren als gutes Zeichen, dass ich grundsätzlich auch, was so diese Makrothemen angeht im Leben, zumindest auf dem Weg dahin bin und jetzt nicht so das Gefühl habe, oh shit, das wirst du wohl nie machen. Also auch wenn ich mich jetzt ein bisschen aus dieser Frage raus mogel, fällt mir es schwer zu sagen. Jetzt du als Schirmherrin dieses Spiels, akzeptierst du diese Antwort?
Definitiv. Ich interpretiere das auch so, wie du das wahrnimmst, dass du einfach mit den Themen so, ja, oder die Dinge einfach so lebst, wie du sie leben möchtest und jetzt nicht sagst, ich habe das Bedürfnis, großartig irgendwas zu ändern oder auch was anders zu tun oder etwas, was du vielleicht in dir drin hast, aber noch nie dazu kamst. Und das ist ja was Schönes, dass du das immer möglich machst für dich.
Ich glaube, das ist so eine Frage, mir wird, wenn wir gleich hier einpacken und ich weiterziehe, dann wird mir irgendwas einfallen, wo ich mir denke, ah, natürlich, das war's. Hätte ich das mal gesagt. Aber vielleicht trage ich das dann nach, aber vielleicht auch nicht. Aber dann.
Dann ziehe ich die nächste.
Genau.
Was macht für dich eine schöne Reise aus? Okay, das ist jetzt auch wieder eher eine Frage, die nicht so tief ist wie die vorherige von dir, sagen wir es so. aber was macht es für mich aus, wenn ich die Möglichkeit habe, das Land tiefer zu verstehen? Man sagt es immer, die Kultur näher kennenzulernen. Aber was es für mich einfach bedeutet, ist, mich mit den Menschen vor Ort auseinanderzusetzen. Und ich habe einfach gemerkt, bevor wir in Vietnam waren, waren wir in Marokko, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, vor der Aufnahme. Und im Kontrast ist einfach ein deutlicher Unterschied da, wenn man die Sprache kann, mit den Leuten sich unterhält und wirklich versteht, was sie an den Orten jeweils bewegt, sei es jetzt in den kleineren Orten oder auch in den Großstädten, und die Veränderungen einfach miterlebt, die das Land wirklich hatte, und auch versteht, was die politischen Einflüsse und in Vietnam ganz stark der Krieg natürlich mit den Menschen vor Ort auch macht und gemacht hat. Und das finde ich einfach, ja, macht für mich eine schöne oder eine bewegende Reise einfach aus. Und das bedeutet natürlich, dass ich jetzt nicht immer an einem Ort bin in meinen Reisen, sondern natürlich auch viele Orte sehen möchte auf einer Reise. Was oft bedeutet, dass es jetzt nicht die entspannendste Art des Reisens ist, oft, aber die, wo ich persönlich für mich einfach viel mitnehmen kann, um ja da auch wieder was draus zu lernen. Das heißt nicht, dass ich glaube, keine Reise mal mache, wo ich auch mal nichts tue. Aber wenn ich jetzt so von den großen Reisen spreche, die ich unternehme, wie ich das jetzt assoziiere, die Frage, ist es für mich das.
Und das führt wahrscheinlich dazu, weil wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass ihr 16 Tage durch Marokko gereist seid, dass ihr eher sowas macht. Also so ein, ich nenne das jetzt mal so, ist jetzt nicht Backpacking, oder vielleicht war es Backpacking, ich weiß es nicht, aber es geht so in die Richtung.
Mit Rucksack,
ne?
Ja.
Ja, genau, zumindest mit Rucksack. und nicht so wie ich, der sich ein schönes Resort sucht oder einen schönen festen Ort und das genießt und dann von dort aus mal auch unterwegs ist. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der, keine Ahnung, nach Bolivien 3 Wochen fährt und da durch einen Wald läuft. Das ist irgendwie nicht so mein, also zumindest habe ich das noch nicht gemacht. Und das ist auch nichts, was ich schon immer mal machen wollte, um auf die frühere Frage zu kommen. Und das ist wahrscheinlich der Grund dann, ne? Also
ja.
Dieses, ich will hier die Kultur, das klingt immer so ein bisschen eine Oberfläche,
genau.
Ja, ich will die Kultur kennen.
Ja.
Aber das ist, hat ja auch eine, setzt ja eine Bereitschaft voraus, sich darauf einzulassen, die ich nicht immer habe, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Also das ist dann, weil das ist auch anstrengend.
Ja. Ja.
Das ist ja auch, muss ich dem auseinandersetzen, und nicht alles an einer Kultur ist ja entspannend.
Und richtig.
Das geht damit einher.
Dann dich damit auch auseinanderzusetzen, wie reist du jetzt eigentlich? Nimmst du ein Auto? In Marokko war es auch unterschiedlich, wie wir gereist sind. Wir hatten erst einen eigenen Mietwagen. Jeder rät dir vorher von einem eigenen Mietwagen ab. Also bei uns lief alles wunderbar. Wer immer das auch nochmal vorhat, für uns lief das sehr einfach ab, einen Mietwagen in Marokko zu haben. Aber dann haben wir natürlich für manche Touren oder für manche Strecken nimmst du dir dann auch einen Fahrer im Land und bist dann mit Gruppen zusammen, was ich persönlich sehr mag, weil dann hast du wieder andere Menschen und du lernst einfach wahnsinnige Geschichten von Menschen kennen. Dort waren es dann auch ältere Menschen, die in den USA leben, aber auch in Griechenland die andere Hälfte der Zeit des Jahres verbringen, und auch der Fahrer dir einfach nochmal die Eindrücke ganz anders vermitteln kann. Und je nachdem, wie du Fragen stellst oder wie du auf die Menschen zugehst oder wie offen du auch dafür bist, umso mehr öffnen die sich ja dann auch für dich und nehmen dich nicht nur als die Touristin, die da jetzt einfach mal so ins Land kommt und ich kutschiere die da rum, sondern nehmen sich da auch bewusst die Zeit dafür, die Eindrücke einfach auch anders zu vermitteln.
Ja, in deinem Rucksack reist du mit einer sehr natürlichen Portion an Neugier. Das finde ich gut.
Ja, ich glaube, Neugier ist auch ein Wert, der bei mir ganz weit oben steht.
Nächste Frage. Ich habe eine Karte gezogen. Bin ich dran?
Ja, ne? Ja, du bist dran.
Warum ist deine beste Freundin deine beste Freundin? Warum ist dein bester Freund dein bester Freund? Muss man jetzt auf beides eingehen oder ist das ein Entweder-Oder?
Ich glaube, du kannst auf eins eingehen.
Ich würde mal, um beides vielleicht so ein bisschen abzugrasen, darauf eingehen, was für mich beste Freundschaft definiert. Und das ist zunächst einmal sehr viel Ehrlichkeit, also sehr oft, also das für mich ist eine beste Freundschaft die, wo man ganz genau weiß, wenn ich zu der Person hingehe, die erzählt mir jetzt kein Bullshit, die ist jetzt nicht irgendwie freundlich zu mir, weil sie es jetzt irgendwie gerade muss, oder die packt mich irgendwie in Watte, und also dieses, die einfach sagt, was Sache ist. So, und das natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise, so unterschiedlich wie wir halt sind. Das ist für mich ein Faktor, der beste Freundschaft definiert. Was beste Freundschaft auch ausmacht, ist, Dinge gemeinsam erlebt zu haben, weil so lernt man sich, glaube ich, auch kennen. Mhm. Und auch dann kann man, glaube ich, erst sagen, okay, boah, wir sind beste Freunde. Und da müssen auch doofe Sachen dabei gewesen sein, weil sonst, wenn immer happy, clappy Family Time ist, ist es irgendwie, weiß ich nicht, ob das dann so glaubwürdig ist.
Mhm, definitiv.
Das ist etwas, was dazugehört. Und für mich gehört auch so eine zeitliche Komponente dazu. Also Zeit miteinander zu haben. Und ich tue mich manchmal, weil wir haben darüber gesprochen, so, es gibt ja auch so die Leute, die man sehr gut kennt und mit denen man sich total wohlfühlt, die man sehr selten sieht. Und sobald man die sieht, ist alles super. Und für mich ist das so, damit hadere ich so ein bisschen, weil für mich gehört auch schon so eine zeitliche Verbundenheit dazu. Mhm. Und natürlich auch der Faktor, dass wenn ich jemanden anrufe und ich der Meinung bin, dass das mein bester Freund oder meine beste Freundin ist und ich sage immer, ich brauche jetzt deine Hilfe, dass da nicht drüber nachgedacht wird. Ne? Mhm. Also dieses, und das kennt jeder, glaube ich, jeder hat hoffentlich solche Menschen im Leben, die sagen, hör mal, wenn irgendwas ist, sag bitte Bescheid. Mhm. Und das ist keine Floskel, sondern das ist ernst gemeint. Und das sind die Dinge, die ich jetzt so spontan als Kriterien einer besten Freundschaft nennen würde.
Mhm.
Ja.
Möchtest du noch darauf eingehen, warum dein bester Freund die beste Freundin ist? Oder ist es für dich das Grundprinzip der Freundschaft?
Das sind diese Faktoren.
Okay.
Das sind diese Faktoren.
Ja.
Genau.
Sehr gut. Dann ziehe ich die nächste Frage.
Jeder zieht nur eine Karte. Letzte Karte von Susanne. Jetzt werden hier nochmal die Karten durchgemischt.
Ja, ich mische jetzt erst nochmal. Okay. Was hast du gern gemacht, als du jung warst, wozu du heute nicht mehr kommst? Das ist tatsächlich, für mich ist eine sehr emotionale Frage, wenn man darüber nachdenkt, was man eigentlich immer gern gemacht hat, aber jetzt einfach nicht mehr schafft. Und für mich ist das das Reiten. Ich bin, habe sehr jung das Reiten angefangen und habe auch bis Leistungssport das Reiten betrieben, das Dressurreiten. Und es ist total schade für mich, dass ich es einfach nicht mehr schaffe, weil es ist eine Zeitfrage. Gerade jetzt, wenn du in der Großstadt lebst, wie ich die letzten 8, 9 Jahre im Grunde, und du dieses Commitment hast, einfach Zeit und auch für mich dann auch die Beziehung zu diesem Tier, was du ja dann auch regelmäßig siehst, zu haben und dich auch darum zu kümmern. Und dafür, ist es eigentlich unglaublich schade, weil ich früher auch ein eigenes Pferd hatte. Und ich glaube, diejenigen, die ein Haustier haben oder einen Hund, glaube ich, verstehen das, oder die auch ein eigenes Pferd mal hatten, ist tatsächlich so eine Verbindung, die da irgendwie entsteht. Es ruft nach dir, es läuft dir nach, es vertraut dir und du baust einfach diese Beziehung auf und auch dieses Vertrauen. Und dann erlebst du einfach Dinge gemeinsam und auch im Team. Ich habe Vierkampf gemacht auch. Das ist ein Mannschaftssport und du machst Dressurreiten, Springreiten. Beim Springreiten ist die Besonderheit, dass das Pferd getauscht wird. Also es ist nicht das Pferd, was dir vertraut und du ihm vertraust, sondern Pferd und Reiter müssen sich aufeinander abstimmen. Und dann ist es noch Schwimmen und Laufen. Und da sind wir damals dann auch fränkischer Meister im Team geworden und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht und es war eine wahnsinnig tolle Jugend, die wir hatten und auch mit meinen Geschwistern. Mit meiner Zwillingsschwester war ich im Vierkampf, wir haben das immer zusammen gemacht und sie dann noch weiter und erfolgreich. Sie lebt das auch heute noch, was ich sehr bewundere, weil ich dann doch eher so blöd wie es klingt, aber so auf diesen Karriereweg gegangen bin und auch was mit meinem Studium machen möchte und aber auch andere Menschen einfach unterstützen möchte in gewissen Dingen. Und bei ihr ist es immer noch das Hobby, beziehungsweise auch mehr als das Hobby, weil sie da einfach sehr erfolgreich ist.
Man hört das Fränkische dir gar nicht an.
Ja, es ist spannend, dass du das sagst, aber ich sag immer, es kommt, glaube ich, daher, also witzige Anekdote dazu ist, ich habe ja die Bankausbildung da gemacht und dann stand ich natürlich auch in der Filiale und dann heißt es immer, sie kommen aber nicht von Dauer, gell? Und ich so, ja, richtig rausgehört und meine Eltern, die kamen nicht aus Franken.
Ah, okay.
Und ich glaube, dadurch habe ich es einfach nicht in die Wiege gelegt bekommen. Und es ist einmal Richtung Hannover, einmal Richtung Köln. Also mein Opa war Kölner. Und deswegen liebe ich diese Stadt vielleicht auch. Ich habe auch eine Zeit lang immer da gewohnt, zumindest Teilzeit in der Woche. Und deswegen habe ich das eigentlich, glaube ich, gar nicht. Und okay. Ja, jetzt bin ich ja auch schon lange Zeit gar nicht mehr dort. Und wenn du dann auch da nicht weiter studierst, glaube ich, und immer diese Sprache um dich herum hörst, verfällt das sehr schnell.
Hm. Ich ziehe die letzte Karte. Okay. In welcher Situation wirst du ungeduldig? Um Gottes Willen. Ungeduld ist ein großes Thema in meinem Leben, weil ich bin ungeduldig.
Wir haben es einmal schon gehört im Auto zum CrossFit.
Genau. Das ist sehr gut. Das sind nämlich die Momente, in welcher Situation wirst du gut, es wird nicht so nach dem Superlativ gefragt. In welcher Situation wirst du ungeduldig? Ja, also das ist so dieses aber bin ich dann ungeduldig, wenn ich im Auto bin? Weil ich bin dann.
Du bist genervt.
Genau, ich bin genervt. Mhm. Ungeduldig ist eher, und das macht es auch ein bisschen schwieriger, das äußert sich bei mir auch sehr stark in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ich bin dann, keine Ahnung, ich kenne es sehr gut so aus geschäftlichen Situationen, wenn es irgendwie darum geht, jetzt ruckzuck irgendwas zu machen und jemand arbeitet mit mir und der macht das entweder nicht so, wie ich es machen würde oder er macht es nicht so schnell, wie ich es machen würde und da bin ich ungeduldig. Weil ich mir denke, warum? Es soll schneller gehen.
Du kannst es besser.
Genau. Genau, das ist das, was dahinter steckt. Ja, am besten mache ich selbst. Alles muss man selbst machen. Ne? Mhm. So, das ist so dieses Motto, was total dumm ist. Sehr unklug. Und darüber habe ich gestern noch geredet mit jemandem im Podcast, dieses mit Raoul Krauthausen, das einfach abzugeben. Ne? Und das fällt mir manchmal schwer. Und ist auch keine, ist ehrlich gesagt auch keine schöne Eigenschaft. Also auf die bin ich alles andere als stolz. Und das ist auch ein persönliches Lernfeld. Also zu akzeptieren, dass andere Menschen manche Dinge halt anders machen als ich. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes anders machen, ist für mich, wenn ich sehr stark involviert bin, bisweilen schwer. Und ich versuche das zu lernen, weil ich bin ja nicht allein auf der Welt. Und ich bin auch froh, dass es andere Menschen gibt und alles immer alleine machen ist doof. Und von daher ist das ein Thema, was ich mir zu Herzen nehme.
In welcher Situation möchtest du denn mehr delegieren oder Andersmacher zulassen?
Ja, also das hängt jetzt, also die Menschen, die mit mir in Workshops und Projekten viel zusammenarbeiten, die wissen genau, wovon ich rede. Bei mir gibt es ja ein Beratungsthema, wo ich mit anderen arbeite, ne? Also dieses gesamte Thema Social Media. Wir haben uns ja zusammengetan wie so ein kleines Beratungsnetzwerk, also ein Instagram-Influencer ist dabei, ein YouTuber ist dabei und ich bringe so die Audio-Komponente mit rein und so dieses gesamte Thema, okay, wie funktioniert eigentlich Content? Ne? Mhm. Was ist eigentlich guter Content? Und wir helfen halt Unternehmen dabei, Content-Formate zu entwickeln, die für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sorgen. So, weil es wird immer schwieriger, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer und das ist etwas, wo wir einfach Erfahrungen mit haben. So. Und da arbeitest du natürlich automatisch mit anderen Leuten zusammen und da ist es unerlässlich, dass ich manche Sachen einfach lerne abzugeben und vertraue, dass die Person, die das dann macht, auch dann macht und auch dann einfach zu akzeptieren. Und das ist das, was ich lerne. Und das ist das, was ich mir in den Momenten dann versuche, ganz bewusst zu machen. So, das ist jetzt halt anders, aber ist jetzt so. Irgendwie das zu akzeptieren. Ich weiß nicht, mir fehlt da jetzt irgendwie die passende Formulierung für, aber es ist ja auch so in progress. Ne?
Ja.
So, mir ist bewusst, dass das ein Feld ist. gleichzeitig will ich auch, habe ich halt einen gewissen Anspruch. So, und das darf halt auch keine Ausrede sein, so alles zu akzeptieren, was andere machen. Und das ist halt, deswegen spreche ich häufig mit Leuten darüber im Podcast, weil ich finde das spannend, wie die das dann lernen. Mhm. Weil es kann ja nicht sein, dass du dann das Delegieren heißt, jeder macht, was er will und am Ende des Tages ist es auch scheißegal, was dabei rauskommt, weil das ist es nicht. Das ist nicht scheißegal. Okay. Erst recht nicht, wenn ein Kunde da gegenüber sitzt. Und keine Ahnung, wenn irgendwo Rechtschreibfehler drin sind, fällt mir das auf. Das heißt nicht, dass ich nie Rechtschreibfehler mache, aber wenn es irgendwie um ein Dokument geht, was an den Kunden geht, hat da kein Rechtschreibfehler drin zu sein. Und das ist etwas, wo ich ungeduldig bin.
Ja.
Weil dafür habe ich dann auch, das ist dann für mich ganz schwierig, ich will noch nicht darüber diskutieren, sondern das gehört halt nicht rein. Und dann sollte man sich da mehr Mühe geben. Und das ist immer so ein bisschen,
ja.
Das kann dazu führen, dass es ein bisschen stressig wird.
Ja, das heißt, man sollte die Menschen um sich rum haben, die einen ähnlichen Anspruch an sich selber haben und an Dinge, die einem selber auch wichtig sind und vielleicht auch, ja, gewisserweise auch in den Werten übereinstimmen, dass man so eine Linie findet, um gemeinsam am besten zu funktionieren.
Und das ist genau das ist der ganz schmale Grat. Auf der einen Seite hast du vollkommen recht, du brauchst Leute, mit denen du gleich tickst. Auf der anderen Seite darfst du auf keinen Fall Menschen haben, die genauso sind wie du.
Richtig.
Das ist der schmale Grat.
Ja.
Und das ist etwas, und mit diesem schmalen Grat tue ich mich schwer, ehrlich gesagt. Weil ich suche häufig nach genau dem. Okay, derjenige legt genauso viel Wert auf Ästhetik in einer Präsentation wie ich. Demjenigen ist es genauso wichtig wie mir, dass das sprachlich sauber formuliert ist. Dass das knackig formuliert ist, dass es gut sich anhört. Dass das, ich schreibe halt viel und ich experimentiere, also ich mache halt viel mit Worten. Und gleichzeitig gibt es die Person nicht, die genauso ist wie ich. Und das ist auch gut so. Das ist ein Learning so aus den ganz vielen letzten Jahren, Projekten mit anderen Leuten, dass ich irgendwann gemerkt habe, du suchst häufig nach den Leuten, die genauso sind wie du, aber das ist total unklug. Weil erstens gibt es die nicht und zweitens sollte es die auch nicht geben, weil dann ist es sowas wie Team und auch Mehrwert und dass andere Perspektiven zusammenkommen, gerade das hast du dann ja nicht.
Ja.
Und
Ja, sehr schmaler Grad, das stimmt, wie du da vorgehst. Aber ja, das eine ist wichtig und das andere und ich, ja, wie gehst du damit um und wie gestaltest du es dann? Und ich glaube, dass da dieses Wertethema, finde ich, auch so im Freundeskreis als auch im beruflichen Kontext unglaublich wichtig. Und wir hatten eine Erfahrung jetzt bei Sondermoment. Wir hatten jetzt unsere erste Mitarbeiterin oder Praktikantin, die remote mit uns zusammengearbeitet hat. Und auch eine andere Generation unter uns. Und es die Erfahrung einfach sehr spannend war, weil wir natürlich Erwartungen haben, aber bewusst gesagt haben, okay, wir lassen uns einfach darauf ein und gucken, was passiert. Und das hat uns im Grunde auch bereichert. Und bei manchen Situationen dachten wir, okay, nie drüber nachgedacht, hätten wir niemals so gemacht. Und unser Anspruch wäre vielleicht auch was anderes gewesen. Aber dann in der Situation total gelernt haben und dachten, krass, warum ist dein Anspruch eigentlich so? Und theoretisch kann er auch manchmal abweichen und man muss vielleicht auch einfach mal von seiner Erwartung ein bisschen abweichen oder die anderen Stimmen eben auch akzeptieren, um gemeinsam für was weiterzukommen.
Ja, genau. Das Thema Ungeduld habe ich übrigens in der Podcast-Folge mit Gerald Hüther auch angesprochen. Ich habe 2 Folgen mit ihm und das ist irgendwie 85, 86, 87, 88, irgendwo so die Ecke. Und in der ersten Folge, es gibt 2 Gespräche, in der ersten Folge mit Gerald Hüther relativ weit am Ende sprechen wir über Kindererziehung und da spreche ich auch das Thema Ungeduld an und er sagt etwas, was mich sehr bewegt hat in dem Moment, weil er etwas, also ich stelle ihm eine sehr persönliche Frage und er antwortet sehr persönlich und für diejenigen, die es noch nicht gehört haben oder die es interessiert, können sich das gerne anhören. Das war auch so in diesem Themenkomplex Ungeduld. Liebe Susanne, ich könnte dieses Gespräch stundenlang fortführen, um ehrlich zu sein. Ich mag das total. Vor allem auch dieses Spielchen, also sich gegenseitig Fragen zu stellen. Und du bist da eine sehr angenehme Gesprächspartnerin, weil du, wie eben schon gesagt, natürliche Neugier in deinem Rucksack immer mit dir herumschleppst. Und das ist gut. Und das wünsche ich dir auch weiterhin. Ich glaube, an der Stelle reicht es für die Sondermomente, Für diejenigen, die das interessiert, können sich das ja mal anschauen im Internet, was das so ist und wie diese Kartenbox so aussieht. Und für diejenigen, die es auf ihre Beziehungen übertragen wollen, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, auch dieses Kartenset gibt es. Und wie so üblich gehört das letzte Wort aber dem Gast. Und ich plane dieses Gespräch als letztes Gespräch im Jahr 2019 zu veröffentlichen. Und wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend noch mit etwas auf den Weg geben möchtest, was ihnen beim Start ins neue Jahr hilft, dann darfst du das jetzt gerne tun.
Wow. Also erstmal danke auch von mir und schön auch zu hören, dass es jetzt dein Jahr abschließt mit dem Andersmacher-Podcast. Und ja, also das Ende vom Jahr hört auf, das Neue beginnt. Und was ich dir mitgeben würde, ist, dass du auf Begegnungen oder wenn du in Gespräche gehst, immer ein gewisses Potenzial für dich siehst, daraus auch etwas zu lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dass auch ja schon kleine Fragen, die einmal zu verändern, was ganz Neues auslösen können. Und das kannst du ja einfach mal ausprobieren im neuen Jahr, wie das funktioniert für dich.
Und dabei helfen manchmal nette, hochwertige Karten, auf denen gute Fragen stehen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Danke, Aaron.